Friede sei mit euch, liebe Freunde. Gnade und Friede sollen euch begleiten in eurem Alltag und euer Leben füllen. Und ich wünsche das wirklich von Herzen, nicht als eine Floskel, die man so sagt. Diesen wunderschönen Gruß finden wir immer wieder neu im Neuen Testament. Man kann sagen, in allen Briefen. So haben die Menschen einander begrüßt. Hebräisch Shalom, Griechisch Eirene oder Charis kai Eirene, Gnade und Friede. Mich würde jetzt interessieren, wie viele Frauen wir hier bei uns haben, die auf den Namen Irene hören. Könnt ihr euch bitte melden? Irene, Irina, Ira, Irinchik, Ika oder wie ihr euch immer nennt, meldet euch mal. Ja, bitte kurz aufstehen. Hier seht ihr Rosen, die sind für euch bestimmt. Ihr habt heute einen besonderen Tag. Ihr bekommt eine Rose und ihr müsst es auch nicht selbst abholen, sondern immer der daneben sitzt, ein Eduard, komm, hol für deine Frau eine Rose. Ja? Wo sind da noch Walter? Ja? Wo sind noch Irinas? Ja? Komm, ja, du darfst für deine Mama eine Rose holen. Komm auch nach vorne, bitte, nehmt euch immer eine raus. So, wichtig ist, dass wir jetzt niemanden übersehen. Ja. Genau, Philipp, deine Frau war auch da, gell? Ja, hast du gesehen. Ja, Kinder schon, nimm's, genau. Wenn die Frau nicht hier ist und zu Hause, dürft ihr auch gerne mitnehmen. Ja. Wunderbar, also das ist ja ein schönes Bild hier, das ist hier so. Ihr Männer, ich mache etwas Gutes für euch hier. Ja. Ja. So. Paul, du bleibst hier ganz kurz stehen. Ja, so. Und Viktor Popov, komm mal bitte auch nach vorne. Deine Frau heißt zwar nicht Irina, aber sie hat heute Geburtstag. Ja? Darfst du ihr auch eine Rose geben? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, bitte nimm dir eine raus, eine schöne, genau. Und Paul bleibt hier. Haben wir niemanden übersehen? Weil jetzt gehen sie alle weg. Ja. Paul bleibt hier, weil deine liebe Frau heute Geburtstag hat. Ja? Und Irinchik und Irene und so. Und ja, du nimmst den Rest mit für sie. Ja? Okay? Ja, sie bekommt alle jetzt. Dankeschön. Ja. Ja, schön, dass wir euch haben. Und wahrscheinlich, also ich bin 100% sicher, dass wir dieser Name ist bei uns häufiger vorhanden als bei der Restbevölkerung. Bis in die 60er Jahre war der Name relativ hoch in der Beliebtheitsskala zu finden. Momentan liegt dieser Name auf dem Platz 2724. Also davor gibt es ein paar andere Namen, die beliebter sind. In Amerika immerhin der Platz 1244. Ihr Lieben, die ihr diesen Namen trägt, euer Name hat eine Botschaft. Der Name kommt aus dem Griechischen, eben aus diesem Wort Eirene. Er steht für ihr, steht für Frieden in eurer Umgebung. Vielleicht haben eure Eltern bewusst euch diesen Namen gegeben. Es ist auffällig, dass gerade in der Zeit des Zweiten Weltkrieges dieser Name häufiger vergeben wurde an die Kinder. Die Sehnsucht in einer Kriegssituation ist sehr stark nach Frieden. Vielleicht fanden die Eltern den Namen einfach nur schön klingend. Auch gut, darf man auch so den Namen vergeben. Oder ihr habt den Namen vererbt bekommen, weil irgendjemand aus der Verwandtschaft diesen Namen schon hatte und das muss einfach eine Familientradition bleiben. Auch gut. Egal wie ihr zu eurem Namen gekommen seid, ab heute sollt ihr ganz bewusst euren Namen tragen und wissen, ich stehe für Frieden da. Aber nicht nur ihr, also das ist jetzt nicht eine Botschaft nur an alle Irenes, Ich wünsche, dass wir nach dem Gottesdienst alle ein bisschen Irene sind. Und dazu müssen wir jetzt nicht aufs Bezirksamt laufen, keine Namensänderung beantragen. Wir müssen unsere Berufung kennen und sie auch im Leben umsetzen. Darum geht es. Berufen zum Frieden, so lautet die Überschrift über die heutige Botschaft. Berufen zu Irene. Jetzt, wer mit Irene verheiratet ist, der hat eine doppelte Berufung, aber wir alle haben eine Berufung, und zwar den Frieden zu leben. Nun, im Prinzip ist alles gesagt, eine Gegenstandslektion war auch schon da und man könnte sagen, okay, wir haben es verstanden, aber doch denke ich, diesen Gedanken, wir verinnerlichen ihn nicht so, wie er wirklich ist. Und das wollen wir versuchen. Wir wollen versuchen, den Pulsschlag Gottes zu verstehen. Was steckt dahinter, dass Gott so eine Berufung über uns ausspricht? Denn Gott spricht diese Berufung aus. Nun, ich kann uns versichern, dass wir auch nach der Botschaft das gesamte Bild nicht erfassen werden. Denn die Schrift sagt, dass der Friede Gottes weit, weit über unserem Verstand ist. Und doch wollen wir uns bemühen, das Unmögliche zu bestaunen und uns in das große Bild Gottes hineingestalten zu lassen. Wenn wir unsere Berufung verstehen wollen, dann müssen wir den verstehen, der diese Berufung ausgesprochen hat. Nicht wir definieren die Berufung. Nicht wir sagen, das ist Friede. Sondern derjenige, der die Berufung ausspricht, er definiert den Inhalt der Berufung. Wir sind ja nur Empfänger der Berufung. Und der König, der Schöpfer, Herr des Himmels, er bestimmt, was und wie wir zu tun haben. Nun, soweit zur Rollenverteilung und zu den Kompetenzen. Aber es gibt noch etwas. Derjenige, Rudi hat das schon gut angedeutet, derjenige, der einen Ruf oder eine Berufung ausspricht, gibt auch immer einen Teil von sich weiter. Der Ruf entspricht immer dem Wesen des Rufenden. Wir verbinden das immer. Wir trennen das, wir unterscheiden es ganz genau, wer uns etwas sagt. Und dann wissen wir auch, wie es gemeint ist. Es ist ein großer Unterschied, ob ein Chef zu uns sagt, komm, oder ob ein Azubi zu uns sagt, komm. Wir wissen ganz genau, was uns blüht und was wir zu tun haben. Also derjenige, der einen Ruf ausspricht oder eine Berufung ausspricht, er gibt nicht nur Worte weiter, sondern er gibt sein Wesen weiter. Ein einfaches Beispiel dazu. Schauen wir unsere Kinder an. Wir geben das weiter, was wir sind. Wir geben unsere Gene oder unser DNA weiter. Und im Rumänischen heißen Kinder Copy. Also wir haben hier einige die Geschwister, die Rumänisch kennen, stimmt das, ja, Copy. Kinder sind Kopien ihrer Eltern. Und das nicht nur das Aussehen betreffend, sondern wie sie sich bewegen, die Art, wie sie lachen und so weiter. Wir geben so viel unbewusst weiter. Das ist ganz natürlich. Ich gebe meinen Kindern nicht nur das, so diese Dinge, äußerliche Dinge weiter, sondern ich gebe das, was ich kann und was ich bin, weiter. Meine Kinder übernehmen unbewusst die Werte, die ich ihnen vorlebe. Was ist Papa wichtig? Wie geht Papa mit anderen Menschen um? Wofür gibt Papa sein Geld oder das Geld aus? Und ich kann meinen Kindern in echt nur das weitergeben, was ich selbst bin. Wenn ich von ihnen etwas erwarte, was ich nicht bin, dann wird das sehr komisch. Also manche versuchen das, aber das wird sehr komisch dann im Leben. Also wir halten fest, derjenige, der eine Berufung ausspricht, gibt immer ein Stück von seinem Wesen weiter. Wenn Gott uns also zum Frieden beruft, dann ist es unsere erste und wichtigste Sache, Gottes Wesen zu verstehen. Warum spricht Gott diese Berufung aus? Weil sie extrem wichtig ist für ihn. Und warum ist diese Berufung für Gott so wichtig? Weil sie sein Wesen widerspiegelt. Wenn wir also Gott nicht verstehen, dann werden wir auch unsere Berufung niemals verstehen. Und umso mehr wir Gott und sein Wesen verstehen, umso klarer wird es uns, wie wir im Alltag leben sollen. Wir werden uns immer an den Gott anpassen, den wir kennen. Die Heiden hatten viele Götter bei sich. Und die Götter der Heiden werden uns immer als kämpferische Götter vorgestellt. Diese Götter kämpfen um Macht unter ihresgleichen. Es ist ein Kampf auf dieser Ebene der Götter. Und sie lassen ihre Souveränität und Macht die Menschen spüren, diese Götter, indem dass sie willkürlich mit den Menschen umgehen. Jeder Mensch ist unsicher, wenn man willkürlich mit ihm umgeht. Sie halten die Menschen in Schach durch Unterdrückung, durch Gewalt, durch Brutalität. Sie sind unberechenbar. Und dieses Bild wurde von den Heiden so verinnerlicht, diese Kämpfe der Götter, dass die Heiden genauso miteinander umgegangen sind. Sie waren bereit, ihre Kinder zu opfern, weil sie das bei ihren Göttern gesehen haben, dass sie auch ihre Kinder opfern. Die zentrale Frage sind also, an welchen Gott glauben wir eigentlich? Wie ist unser Gott? Wofür schlägt das Herz Gottes? Wie ist die Art seiner Herrschaft? Wenn wir das in der Schrift untersuchen, diese Fragen, dann stellen wir fest, dass Gottes Wesen ganz anders ist als alles, was die Menschen sich bisher ausgedacht haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in der Schrift Gott suchen und durch die Schrift ihn verstehen. Wenn wir zum Beispiel in die Schrift reinschauen, dann stellen wir sehr bald fest, Gott muss um seine Herrschaft niemals kämpfen. Da dürfen wir uns nicht täuschen. Gott ist Gott. Es gibt keine Götter auf seiner Ebene. Die Bibel sagt uns, unsere Gefahr ist, dass wir uns selbst Götter machen. Deshalb heißt es, bei den 10 Geboten, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Alle sogenannten Götter, von denen Menschen sprechen, sind von Menschen erschaffene Fabelwesen. In echt gibt es sie nicht. Es gibt keinen Gott neben Gott. Und deshalb hat Gott keine Konkurrenz. Satan ist nicht Gott. Satan ist ein Geschöpf und Gott kann Satan mit dem Hauch seines Mundes umbringen, vernichten und das wird er auch. Ein Wort und der Satan ist weg. Gott hat also keinen Bedarf, um sich zu beweisen und gegen seine Feinde zu kämpfen. Liebe Freunde, Gott hat auch muss sich auch uns nicht beweisen. Er muss uns nicht unterdrücken, damit wir irgendetwas verstehen und damit wir uns ihm unterordnen. Gott genügt sich selbst, er braucht niemanden von uns. Und nehmen wir das Schlimmste an, was passieren kann. Wir alle wenden uns von Gott ab. Gott wird sich auch aus den Steinen Kinder erwecken. Gott ist auf uns nicht angewiesen. Wir müssen nicht meinen, dann geht es Gott schlecht. Und weil das so ist, weil Gott so ist, dann ruht er in sich selbst. In Gottes Gegenwart ist immer Friedensherrschaft. Hier müssen wir so ein bisschen auf das biblische Verständnis von Friede eingehen, weil unser Verständnis ist sehr einseitig. Wir verstehen unter Frieden weitläufig die Abwesenheit vom Krieg. Und zurzeit erleben wir ja einige Kriege, die uns sehr nahe gehen. Und wir sagen im Gegensatz dazu, dass wir im Frieden leben. Aber ganz ehrlich, leben wir im Frieden? Was ist mit dem Streit mit unseren Nachbarn? Wie sehr kann uns ein Nachbarstreit die Lebensqualität rauben, dass wir nicht mehr leben wollen? Es kann manchmal ganz bitter werden. Ist das Frieden dann? Und was ist mit den Meinungsunterschieden in der Gemeinde? Wir haben so viele Unterschiede unter uns und sehr oft stören wir einander. Und das stört uns, dass die anderen so anders sind als wir. Wir sind zerrissen in uns. Ist das Frieden? Und wie oft haben wir keinen inneren Frieden in uns? Der innere Schmerz kann uns den Schlaf rauben. Es fühlt sich so an, als ob ein Krieg in uns tobt. Und wir sagen das oft, ich bin verletzt wie in einem Krieg. Manchmal fehlt uns der Friede, weil Gedanken der Eifersucht und des Neides uns beherrschen. Warum geht es dem anderen besser als mir? Und wir fühlen keinen Frieden in uns. Also wir sehen es deutlich, wir können im Frieden leben und keinen Frieden haben. Das biblische Bild vom Frieden ist weit größer, das beschreibt genau das. Wir haben den wirklichen Frieden verloren, seitdem Adam und Eva mehr wollten. Sie wollten mehr, als Gott ihnen gegeben hat. Und dieser Wunsch begleitet uns alle. Wir wollen immer mehr. Wir wollen morgen mehr als heute. Und unsere Kinder sollen mehr haben als wir. Frieden ist also mehr als die Abwesenheit vom Krieg. Wenn die Juden Shalom gebraucht haben, dann hatten sie ein größeres Bild vor Augen. Drei Beispiele dazu. Das erste, Friede beschreibt eine heitere Ruhe. Wenn Juden von Frieden gesprochen haben, haben sie eine heitere, fröhliche Ruhe beschrieben. So nach dem Motto, wie schön ist mein Leben doch. Danke für alles, was ich habe. Mir geht es so gut. Eine Heiterkeit, nicht Verbissenheit. Ich muss was haben, sondern eine Heiterkeit. Zweitens, Friede beschreibt eine vollkommene Zufriedenheit des Lebens. Sehr ähnlich, aber hier wird es nochmal vertieft, dieser Gedanke. Ich habe alles, was ich brauche zum Leben. Mir geht es sehr gut. Und das, was ich habe, das genügt mir vollkommen. Ich habe einen Frieden darüber. Das Dritte, wenn die Juden vom Frieden sprachen, dann meinten sie eine vollkommene Sicherheit in Gott. Nicht eine Sicherheit im politischen Sinne. Ein Beispiel dazu, Psalm 4, Vers 9. Psalm 4, Vers 9. Ich liege und schlafe ganz in Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Wir sehen hier, der Friede ruht in Gott, nicht in den Situationen, nicht in Menschen, nicht in Abwesenheit des Krieges, sondern auch im Krieg können wir sagen, ich liege und schlafe ganz in Frieden. Es ist interessant, dass wir meistens beim Schlafen gehen oder am Schlaf erkennen können, wie viel Frieden wir in uns haben. Das ist so ein Messgerät. Jetzt habe ich viel beschrieben, diesen Frieden doch, der sehr auf der Erde stattfindet, unter uns, bei uns. Aber eigentlich ist ja der Gedanke, wie ist Gott? Wie ist es in seinem Reich? Wie sieht der Himmel aus? Um das zu beschreiben, muss ich die Erde beschreiben, weil wir könnten sonst nicht über den Himmel sprechen, wenn wir nicht wissen, wie fühlt sich das auf der Erde an. Und durch den Vergleich, durch die Beispiele, die ich jetzt gebracht habe, verstehen wir, in Gottes Nähe, in seinem Reich, ist heitere Gelassenheit. Im Himmel ist heitere Gelassenheit. Alle sind relaxed. Alles ist gut. Bei Gott in seinem Reich ist völlige Zufriedenheit. Niemand jammert, dass ihm etwas fehlt. Und in seinem Reich ist vollkommene Sicherheit. Keiner macht sich Gedanken, ob es einen Feind gibt und was, wie er angreifen wird. Liebe Freunde, es geht nicht darum, wenn wir an den Himmel denken, dass wir im Himmel endlich zur Ruhe kommen, weil wir alles haben werden. Ja, wir werden auf den goldenen Gassen wandeln. Dann wird unsere Seele gesättigt und wir finden Frieden. Ja, aber nein, dem Satan hat das nicht gereicht. Er hatte das ja alles, Lichtglanz um sich herum. Es hat ihm nicht gereicht. Adam und Eva hat es nicht gereicht, dass sie im Paradies waren, im Garten Eden waren. Es geht nicht darum, dass wir im Himmel Überfluss haben und so, und jetzt sind wir zufrieden. Wir werden zur Ruhe und zum Frieden kommen, weil wir Gott erkennen werden. Und er wird uns reichen, das wird uns reichen. Mehr als Jesus brauchen wir nicht im Himmel. Wir werden viel haben, aber das werden wir nicht brauchen. Wir haben doch Jesus, wir haben doch alles. Er ist unser Friede, sagen deswegen die Apostel. Im Himmel gibt es keine Begierden mehr. Wir werden nicht unruhig, wenn wir die anderen anschauen und merken, boah, der hat aber kann etwas besser und hat etwas mehr bekommen. Wir freuen uns über die Erfolge der anderen, was sie besser können. Warum ist das so? Weil unser König so ist. Unser Gott ist der Gott des Friedens, schreibt Paulus in Römer 15, Vers 33. Er hat nicht nur Frieden, den er weitergeben kann, das hast du sehr gut betont, nicht nur, dass ich das habe, sondern er ist Friede, in seinem Wesen Frieden. In Jesaja wurde auch im Gebet erwähnt, jetzt Jesaja 9 werden die vier Doppelnamen von Jesus erwähnt. Ich lese diesen Vers, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, das heißt von Jesus, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst. Friede Fürst heißt der Oberste über den Frieden. Und so kennen wir Jesus. So hat er auch gelebt. Er hat immer Frieden gehabt, keine Angst gehabt, was ihm auch passiert. Natürlich, als alle Sünde auf ihn gelegt wurde, das war natürlich für Jesus der einzige Moment, wo die Heiligkeit und die Unreinheit zusammenkamen, wo er zusammengebrochen ist. Aber sonst hat Jesus keine Angst gehabt. Und alle Menschen, die Jesus gesucht haben, die sind zum Frieden gekommen, die sind ruhig geworden. Menschen, die sich gegen Jesus aufgelehnt haben, die blieben in der ganzen Unzufriedenheit, Zerrissenheit. Und es sind ja nicht alle Menschen sehend oder alle blinde Menschen sehend geworden, sondern nur diejenigen, die ihn gesucht haben, sind sehend geworden. Das heißt, wir müssen Jesus suchen im Leben. Und dann hat Jesus sehr oft seinen Frieden ausgesprochen. Das fällt immer wieder auf im Evangelium. Er sagt zu den geheilten Menschen, geh in Frieden. Ja, das ist so, soll dich begleiten, der Friede. Oder Jesus sagt, das habe ich gesagt, damit ihr Frieden habt. Also das war sehr im Interesse von Jesus, dass wir im Frieden leben. Und als Jesus dann von der Erde ging, hat er ein Testament, ein Erbe hinterlassen. In Johannes 14, 27 lesen wir, sagt Jesus, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Liebe Freunde, fühlen wir diesen Pulsschlag Gottes hier? Unser Gott baut sein Reich, sein Friedensreich auf. Und er holt uns in diese Atmosphäre des Friedens hinein, aus dieser ganzen Zerrissenheit und Unzufriedenheit. Und jetzt sind wir dran. Wir haben uns jetzt mit dem Wesen, mit dem Pulsschlag Gottes beschäftigt. Und jetzt ist die Frage, die zweite große Frage, welche Auswirkungen hat das auf uns? In den Seligpreisungen sagt Jesus Matthäus 5, Vers 9, Matthäus 5, Vers 9, selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Also auch hier sehen wir hoffentlich die Verknüpfung von Frieden stiften und Gottes Wesen. Das gehört zusammen. Also wer Frieden stiften wird, der wird Gottes Kind, als Gottes Kind benannt. Frieden stiften bedeutet, es kann so aussehen, andere schauen dich an, wenn du Frieden stiftest und sagen, oh, das ist ja genauso wie Gott es macht. Das ist ja interessant. Das kommt mir bekannt vor. Der kommt sicher aus der Familie Gottes. Bestimmt ist er ein Kind Gottes, so wie er mit Frieden ausbreitet in seiner Umgebung. Aber Achtung, Frieden stiften begrenzt sich nicht, dass wir nicht streiten, nicht darauf, dass wir nicht streiten. Das haben wir ja vorher von Gott gelernt. Frieden stiften bedeutet, dem anderen allen Segen und alles Beste wünschen und gönnen und sich mit ihm mitfreuen, wenn er das auch bekommt. Weil oft wünschen wir einem, du sollst gesegnet sein, und dann segnet Gott und dann, oh, und warum ich nicht? Wir sollen zum anderen sagen, dir soll es an Leib und Seele gut gehen in deinem Leben. Ich wünsche dir alle Zuwendungen Gottes, dir, nicht mir, ich wünsche dir, das ist Frieden stiften. Und wenn du sie bekommst, dann freue ich mich mit dir so sehr, als ob ich es bekommen habe. Das bedeutet Frieden stiften. Und warum können wir uns mit anderen mitfreuen, wenn es ihnen besser geht als uns? Weil wir schon alles haben. Mir fehlt doch nichts. Ich habe doch Jesus. Niemand ist eine Konkurrenz zu mir. Niemand von euch. Ich bin mit allem glücklich, was Gott mir gegeben hat. Und das reicht mir. Das ist gut so. Ich muss mich mit niemand vergleichen. Und mit dieser Haltung, liebe Freunde, werden wir schon viele Konflikte aus unserem Leben ausräumen. Nicht nur, dass wir einen inneren Frieden bewahren in uns, sondern wir schenken diesen Frieden auch anderen. Wir geben den Frieden weiter. Und das ist ganz im Sinne unseres Herrn. Die Apostel wurden nicht müde, immer wieder diesen Gedanken weiterzugeben. Schaut mal, Satan wird uns ja beschrieben als der Unruhestifter, als der Entzweier, als der Durcheinanderbringer. Aber Kinder Gottes gehören nicht zu diesem Reich. Sie gehören zu dem Friedenfürsten, der verbindet, heilt, zusammenbringt. Und das ist unsere Berufung. Hebräer 12, Vers 14, Hebräer 12, Vers 14, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen kann. Dieser Aufruf ist in Kombination, Verse davor steht, steht wieder auf und lebt endlich euren Glauben. Der Frieden stiften gehört zu den ersten Schritten und wichtigsten Schritten, die wir im Leben immer wieder gehen müssen. Es ist kein Nebenprodukt. Es gibt kaum etwas wichtiger als den Frieden stiften, Frieden untereinander leben. Frieden stiften ist wichtiger, als im Gottesdienst aktiv hier beteiligt zu sein. Jesus ermahnt uns und sagt, zuerst geh hin und versöhne dich und dann geh und diene Gott. Nun, so viel zur Wichtigkeit, auch dieser Vers, den ich gelesen habe, der verbindet ja, also wer keinen Frieden stiftet, nicht dem nachjagt, der wird den Herrn nicht sehen. Also das ist schon eine sehr, sehr heftige Aussage hier. Wie kann Frieden stiften im Alltag aussehen? Unser Wochenvers: Und der Friede Gottes, ich lese ihn aus Schlachter, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Es reicht nicht, wenn wir nur über den Frieden Bescheid wissen, ja, es gibt diesen Zustand. Der Friede Gottes muss regieren in unserem Herzen. Nun, die Frage ist, was bestimmt unsere Gefühle und unsere Argumente und unsere Diskussionen, wenn wir uns mit anderen Menschen unterhalten? Paulus sagt, der Friede Gottes muss regieren und bestimmen. Das Wort regieren wurde damals bei Wettkämpfen, bei sportlichen Wettkämpfen, für die Entscheidungsgewalt des Schiedsrichters gebraucht. Wir können das bis heute noch beobachten. Wenn zwei Mannschaften um einen Ball kämpfen und der Ball fliegt ins Aus, wer streckt dann die Hand? Beide Mannschaften, uns, wir haben einen Wurf. Ja? So läuft es bis heute. Und dann entscheidet der Schiedsrichter, wie es weitergeht. Also subjektiv sind wir immer, immer im Recht. Wenn es darum geht, dann wir denken immer, dass wir im Recht sind. Und selbst wenn wir ein grobes Foul verüben, wir sagen, ja, das so tragisch war das jetzt auch nicht. Das ist noch keine rote Karte. Subjektiv, wir denken immer, dass wir im Recht sind. Und dann kommt der Schiedsrichter und der sagt, so, und jetzt läuft es so. Ich bestimme darüber. Ich regiere hier. Und die Mannschaften müssen sich dem Schiedsrichter unterordnen, sonst wird es schwierig. Ja, sonst geht das Spiel nicht weiter. Und Paulus sagt, der Friede ist der Schiedsrichter. Also wenn wir Meinungsunterschiede haben unter uns, wer hat es am Schluss zu sagen? Der Friede bestimmt darüber. Das Ergebnis muss immer Friede sein, sagt hier Paulus. Also Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Verwünschungen, böse Worte, das soll bei uns Kindern Gottes gar keine Option sein. Kommen wir zur nächsten Frage. Wo sollen wir Frieden stiften? Und liebe Geschwister, hier will ich keine oberflächliche Antwort geben. Ich will uns hier sehr herausfordern, jetzt in diesem letzten Abschnitt der Predigt. Natürlich wissen wir, dass wir überall Frieden stiften sollen. Wo wir sind, soll sich der Frieden ausbreiten. Theoretisch wissen wir das. Auch wenn ich an der Kasse stehe und jemand drängelt sich vor, auch dann muss Frieden herrschen. Dann kann ich den Menschen das wünschen und ihn segnen und dass ihm auch das Essen gelingen soll und dass er einen guten Appetit hat. Auch wenn mir jemand die Vorfahrt beim Autofahren nimmt, auch in diesem Fall kann ich mit Frieden reagieren. Ich kann diesen Menschen segnen und wünschen, dass Gott ihn bewahrt auf dem Weg nach Hause. Friedfertigkeit ist ein wichtiges, zentrales Zeugnismerkmal der Kinder Gottes. Auch wenn wir zum Beispiel über Preise feilschen, manchmal kommen wir dazu, Verhandlungen und so weiter. Da müssen wir achten, dass wir unsere Grenzen nicht überschreiten. Es ist ein jämmerliches Zeugnis, wenn wir bis aufs Blut praktisch feilschen, schlecht machen, schlecht reden oder irgendwie. Und dann im Anschluss stellt der Mensch fest, oh, das ist ja ein gläubiger Christ. Was für ein Zeugnis ist das? Also wir nicht genügend haben und wir müssen alles rausschlagen zu unseren Gunsten. Diese Beispiele sind schlimm, sind schändlich und wir können da aufpassen. Aber meine größte Betonung lege ich heute auf uns als Gemeinde und auf unsere Familien. Das sind zwei Orte, wo wir am meisten uns gegeneinander versündigen können. Da, wo wir ganz nahe miteinander sind, wo wir uns sehr gut kennen, können wir die Nähe so nutzen, dass wir einander verletzen, und zwar tief. Ich bin die letzte Zeit viel mit dem Thema geistlicher und seelischer und körperlicher Missbrauch in Familien und in christlichen Gemeinden, auch in Freikirchen beschäftigt. Und es schockiert mich immer wieder, wie viel Not auf diesem Gebiet in christlichen Familien und auch bibeltreuen Gemeinden herrscht. Nicht immer herrscht Frieden unter uns, manchmal pure Bosheit. Und lass es mich deutlich sagen, wenn wir das Wort Gottes dazu benutzen, dass wir andere Menschen zerstören, dann missbrauchen wir das gute Wort Gottes. Wenn ich meiner Frau sage, du musst dich mir unterordnen, dann missbrauche ich das Wort Gottes, um an meine Ziele zu kommen. Wenn du als Frau deinen Mann unter Druck setzt, weil er deiner Meinung nach nicht so geistlich ist, wie du es dir wünschst, und sagst, ich werde dich erst dann ernst nehmen und achten, wenn du nicht mehr so bist oder wenn du so und so sein wirst, dann missbrauchen wir das Wort Gottes. Und wir fliehen aus unserer Verantwortung, wo das Wort Gottes uns ganz genau sagt, was wir zu tun haben. Wenn wir in unseren Familien körperlich einander angreifen und schlagen und meinen, dass Gott das nicht ernst nimmt, dann täuschen wir uns sehr. Gott wird jeden Schläger zur Verantwortung ziehen. Wenn ich meine Familie psychisch unter Druck setze, wenn ich sie erpresse, wenn ich sage, dann erzähle ich weiter von dir, wenn du das nicht machst, was ich will, dann bin ich ein kranker Despot, aber nicht ein Kind des Friedens. Wenn ich andere bestrafe, indem ich tagelang nichts mehr mit ihnen rede, bis sie einknicken, dann hat das nichts mit dem Wesen Gottes zu tun, denn Gott ist nicht so. Wenn ich jemand unter Druck setze und sage, wenn du das über mich erzählst, dann werden alle Menschen erfahren, wer du bist. Ich werde alles über dich weiter sagen, was für ein schlechter Mensch du bist. Wenn wir so einander unter Druck setzen, dann ist das Gemeinheit und Sünde und hat nichts mit Friedensstiften zu tun. Wir können sogar Vergebung als Waffe benutzen. Wir sprechen bewusst keine Vergebung dem anderen aus, damit er so richtig leidet. Oh nein, so ist Jesus nicht. Wenn ich denke, dass ich immer im Recht bin und mich niemals entschuldigen muss bei den anderen, niemals um Vergebung bitte, dann bin ich ein sehr stolzer Mensch, aber kein Friedensstifter. Ich überschätze mich maßlos. Wenn ich das Vertrauen der Kinder missbrauche für meine eigenen Begierden, dann zerstöre ich die Zukunft dieser Kinder und bin ein Werkzeug Satans und nicht Gottes. Liebe Freunde, prüfen wir uns. Wer bin ich? Werden die anderen Kind Gottes mich nennen oder eher Streithals, Unruhestifter oder ähnliches? Oder was passiert, wenn ich nach Hause komme? Bringe ich Frieden mit oder verstecken sich alle vor meiner Anwesenheit und vor meinen Launen? Wie gehe ich mit Konflikten um? Muss ich immer das letzte Wort zu sagen haben? Oder lasse ich die anderen so richtig grillen und ignoriere sie? Oder kann ich mich auch zurücknehmen und mich freuen, wenn ihre Meinung besser ist als meine? Liebe Freunde, diese Fragen sollen uns ruhig aufrütteln, wachrütteln. Leben wir echten Frieden oder nur einen Scheinfrieden? Das ist die Frage. Wir kommen zum Schluss und ich habe heute am Anfang Rosen verteilt und gefühlt ende ich jetzt mit Dornen. Und deshalb richte ich unsere Blicke noch einmal auf Gott. Ich schließe diese Botschaft mit einem starken Versprechen Gottes ab. In Jesaja 54, Vers 10 heißt, sagt Gott, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wir lieben diesen Vers. Wir bauen auf diesem Vers. Gott wird seinen Friedensbund niemals brechen mit uns. Das ist sein Wesen. Und gleichzeitig müssen wir auch uns hinterfragen und prüfen. Und wie sieht das mit mir aus? Bin ich als sein Kind auch der treue Friedensstifter? Bin ich ein wenig Irene? Können meine Menschen mir vertrauen? Oder gebe ich den Frieden sehr schnell auf? Möge Gottes Bild immer deutlicher in uns zum Vorschein kommen. Hören wir auf Gott. Wo nötig, tun wir Buße und jagen wir dem Frieden nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen kann. Amen.